Wie geplant wurde in dieser Woche am 25. März das Klimaschutzprogramm 2026 der amtierenden deutschen Bundesregierung vom amtierenden Umweltminister Carsten Schneider von der SPD vorgestellt. Und wie erwartet, ein ziemlicher Rohrkrepierer. Denn ambitioniert, das geht ganz sicher anders. In den letzten Folgen haben wir es ja bereits anklingen lassen. In dieser Woche, am 25. März, war der Stichtag. Da musste die deutsche Bundesregierung, abgeleitet von EU-Recht, den Klimaschutzplan des Klimaschutzprogramms 2026 vorlegen. Und Carsten Schneider als Umweltminister hat das getan. Und man muss ganz klar sagen, bei all dem, was da drin steht, das ist natürlich nicht allein auf seinem Mist gewachsen. In seinem Ressort liegt die Verantwortung, das auszuarbeiten und zu veröffentlichen. Aber die Ursachen, warum das Ganze unambitioniert ist, und wir werden in dieser Folge ein wenig tiefer darauf eingehen, warum das unambitioniert ist und warum es eigentlich noch viel schlimmer ist als unambitioniert. Das hat er natürlich nicht alleine zu verantworten. Das kann man jetzt nicht Herrn Schneider anhängen. Aber grundsätzlich vielleicht mal, bevor wir da einsteigen, die Grundfrage: Was ist dieses Klimaschutzprogramm? Warum macht man das überhaupt? Das ist keine Erfindung von angeblich linksgrünen Ideologen oder irgendwelchen Leuten, die irgendwie die Menschen und die Wirtschaft böse, böse knechten wollen. Im Gegenteil, das ist eine Ableitung anhand wissenschaftlicher Fakten und eine dringende Voraussetzung, dass wir als Europa, als EU wettbewerbsfähig sind und bleiben. Denn wenn wir das nicht tun, dann haben wir ein Problem. Dazu kommen wir in dieser Folge auch nochmal, weil ja immer noch eine ganze Menge Leute durch die Gegend laufen, die ständig behaupten, dass Klimaschutz und solche Vorgaben die Wirtschaft zerstören würden. Auch Herr Merz tut das zum Teil. Er hat ja vor ein paar Wochen erst gesagt, dass man Klimaschutz nicht zu hoch hängen müsse, weil man sonst die Wirtschaft, die Industrie abwürgen würde. Und das ist natürlich kompletter Blödsinn, denn das Gegenteil trifft zu. Hängt man das ganze Thema nicht hoch genug, dann wirkt man die Wirtschaft ab. Das haben wir in unseren Formaten hier schon sehr oft diskutiert und gezeigt, und ich werde das heute auch nochmal anhand dieses Klimaschutzprogramms nochmal etwas von einer anderen Seite her betrachtet tun. Dass man das vorlegt, ist eben abgeleitet auch an wissenschaftlichen Rahmenbedingungen, und man muss hier ganz klar sagen, dass Deutschland als Teil der EU innerhalb der EU der größte Emittent ist. Liegt einfach daran, dass Deutschland die meisten Einwohnerinnen und Einwohner hat und dass auch Deutschland die größte Industrienation innerhalb der EU ist und dass natürlich dadurch auch die Emissionen höher sind. Aber Deutschland hat auch weltweit eine sehr massive Verantwortung, weil einige nehmen immer gerne so als Ausrede, das höre ich sehr oft und irgendwelche Leute müllen damit auch unsere Kommentarspalten zu, aber das ist schon so oft erklärt worden, ich tue es aber trotzdem nochmal ganz kurz. Deutschland emittiert an den weltweiten Treibhausgasemissionen 2%. Aber 2% durch 84 Millionen Menschen verursacht, ist ganz schön viel. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass Deutschland weltweit bei den kumulierten Pro-Kopf-Emissionen auf Platz 4 liegt. Das ist nämlich gar nicht so wenig. Deutschland ist weltweit eines der Länder mit den höchsten Emissionen. Und das Ganze ist deswegen auch eine besondere Verantwortung, die ein Land wie Deutschland da hat. Aber, und das muss man auch immer wieder dazu sagen, das Reduzieren von Treibhausgasemissionen ist nicht nur Verantwortung, das ist auch ein Wirtschaftsfaktor, und zwar ein ziemlich dicker. Und das ist etwas, was einige Leute noch immer nicht kapiert haben, aber wie gesagt, dazu gleich. Das Klimaschutzprogramm hat ein paar Rahmenbedingungen zu erfüllen, und das ist eben EU-Recht. Und dies besagt, dass man bis 2030 65% der Einsparungen verglichen mit 1990 erreichen muss, 2040 88% der Einsparungen verglichen mit 1990 und 2045 muss Deutschland klimaneutral sein, sprich neutral bei Netto-Null-Emissionen. Netto-Null-Emissionen deswegen ganz wichtig, das heißt nicht, dass man nichts mehr emittieren darf, man muss halt nur so viel emittieren, wie viel an der anderen Seite auch wieder eingespart wird, sodass in der Netto-Bilanz am Ende eine Null-Emission rauskommt. Und auch da gibt es wieder einige, die, das hat auch die Fossil-Lobbyistin Katharina Reicher auch immer wieder gesagt, und einige plappern dem Blödsinn nach, dass Deutschland 2045 auch bereits klimaneutral sein will, ist nicht irgendeine Überambitioniertheit, das ist auch abgeleitet. Denn die gesamte EU 2050 bedeutet, dass gewisse Länder, die besonders starke Emittenten sind, und wir haben gerade gehört, Deutschland ist eines der größeren Emittenten, muss etwas früher fertig sein, damit man in der Gesamtbalance am Ende 2050 als Gesamt-EU die Klimaneutralität schafft. Also das ist nicht irgendwas, wo sich irgendwelche bösen Grünen oder wer auch immer gedacht hat, wir schrauben hier mal die Schrauben ein bisschen enger. Das ist nicht der Fall. Die 2045 haben eine wissenschaftliche Ableitung. Und diese Klimaschutzthematik, die ist verpflichtend. Das ist Rechtsstaatlichkeit. Und weil einige immer wieder gerne rumjammern, dass man das irgendwie gar nicht machen müsse, doch muss man, und nicht nur aufgrund von physikalischen Umständen und aufgrund von wirtschaftlichen Umständen, auch aufgrund von juristischen Umständen. Denn es ist erstmal ein EU-Recht. Die EU gibt das vor. Und in Deutschland im Speziellen hat das Bundesverfassungsgericht im März 2021 im Artikel 20a Grundgesetz nochmal entschieden, hat das Ganze an der Stelle novelliert, dass Klimaschutz verpflichtend ist. Und zwar auch gerade vor dem Hinblick der Generationengerechtigkeit, dass man künftigen Generationen keine besonders schwierigen, unangenehmen Umstände aufbürden darf. Und dort gibt es eben allein schon deswegen diese ganz klare Vorgabe. Also fassen wir zusammen, Deutschland hat einen Pfad zu erfüllen, der muss klappen. Und dieser Pfad ist abgeleitet von physikalischen, wissenschaftlichen Rahmenbedingungen. Ein paar wirtschaftliche Rahmenbedingungen stecken da auch drin, aber es rechnet sich auch wirtschaftlich. Es ist ganz wichtig, dass man das tut, sonst hat die Wirtschaft auch ein Problem und es ist rechtlich einfach bindend. Und das möchte ich hier nochmal ganz klar gesagt haben, bevor irgendwelche Leute wieder die Kommentarspalten vollmüllen, dass das Ganze nur irgendeine linksgrüne Ideologie wäre und das Ganze sowieso nicht nötig sei und man sich ganz besonders knebeln würde, während andere das nicht täten. Das stimmt nicht. Andere müssen solche Auflagen auch erfüllen und im Übrigen auch außerhalb der EU, denn auch andere prosperierende, auch teils sehr prosperierende Regionen wie China oder Indien haben Umweltschutzauflagen, die haben auch Klimaziele und die sind zum Teil sogar strikter, aber zumindest ähnlich strikt. Also diese Aussage, andere machen das nicht, nur die blöde EU würde das tun, ist sachlich falsch. Und diese Klimaziele gibt es auch in anderen Regionen, in anderen Teilen der Welt und diese Länder, die das dann zugrunde als Grundlage haben, die transformieren sich auch schneller und das führt dazu, dass die Wirtschaft auch derzeit schon eine deutlich bessere Prosperität zeigt. So, jetzt haben wir also diese Vorgabe, das muss man schaffen und Deutschland hatte jetzt den Stichtag 25. März 2026 dieses Klimaschutzprogramm vorzulegen und das hat Carsten Schneider auch gemacht. Und ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich verlinke natürlich im Quellenverzeichnis den Pfad zum Umweltministerium. Dort kann man sich dieses ganze Programm nochmal im Detail durchlesen. Aber vielleicht so die Synthese der wesentlichen Punkte. In Summe stehen da 67 Maßnahmen drin. Und einige von denen sind, dass eben 8 Milliarden Euro in den nächsten 3 Jahren dort investiert werden sollen. 8 Milliarden in 3 Jahren ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das sind nicht mal 3 Milliarden pro Jahr, aber immerhin besser als nichts. Zum Vergleich, der gesamte deutsche Bundeshaushalt, der bundesdeutsche Haushalt hat so 450, 480 Milliarden. Das vielleicht nur so als Vergleich. Es sollen neue Windparks entstehen. Wenn man spricht von 2000 Anlagen in 3 Jahren, schon mal gut. Das klingt durchaus ganz vernünftig. Man möchte auch auf das Thema Ladesäulen und das ein Ladesäulenprogramm aufsetzen und ganz besonders im Fokus stehen Mehrfamilienhäuser. Also wer in einem Mehrparteienhaus wohnt, weiß vielleicht, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Dort sind 500 Millionen Euro Mittel veranschlagt. Das Deutschland-Ticket, eine Erfolgsgeschichte, soll langfristig beibehalten werden. Was allerdings im Dunkeln bleibt, ist, wird es teurer und wenn ja, wie viel? Da ist ja immer die Frage, wann ist so die Preisschwelle, dass die Leute sich das nicht mehr kaufen? Momentan steht es bei, ich glaube, irgendwas etwas über 60 Euro. Ich weiß es deswegen nicht ganz genau im Kopf. Ich habe das bei der Bahncard 100 mit dabei, aber wenn man sich das einzeln kaufen muss, dann ist das irgendwo im Bereich von etwas über 60 Euro gerade. Es wäre fatal, wenn man das natürlich noch viel teurer macht, denn man muss hier ganz klar sagen, da gibt es andere Subventionen wie eben klimaschädliche Subventionen wie Dieselprivileg oder Dienstwagenprivileg. Da müsste man eher mal reingehen, aber der Plan hier, die 67 Maßnahmen, die lassen halt offen, ob es teurer wird. Elektroautos sollen gefördert werden, bis zu 6.000 Euro kann man dazu bekommen, sozial gestaffelt, was sicher gut ist. Hier wäre es auch nochmal gut, dass auch gebrauchte E-Fahrzeuge gefördert werden, zumindest auch da anhand der sozialen Staffelung. Was schlecht ist hingegen, auch Plug-in-Hybride sollen gefördert werden. Das ist natürlich eine Mogelpackung. Plug-in-Hybride sind einfach keine klimafreundlichen Antriebe. Das ist so das Schlechteste aus beiden Welten. Ich weiß, da werden mir jetzt einige widersprechen, aber man fährt halt einfach mit einem Auto durch die Gegend, das eine sehr geringe elektrische Reichweite hat. Gut, für den Alltag reicht es wahrscheinlich meistens. Aber man fährt auch, wenn man dann mit der Verbrennungsmaschine fährt, dann unnötig Gewicht spazieren und wir wissen mittlerweile, dass die Verbräuche dieser Plug-in-Hybride deutlich höher sind als das, was so angegeben wird. Und es gibt eine große Anzahl weiterer Förderprogramme, ganz klar mit dem Ziel, dass CO2 eingespart werden soll. Und das sind jetzt die Rahmenbedingungen, um die soll es gehen und das soll die Grundlage sein, um die vorher beschriebenen Etappenziele mit eben 2030, 2040 und 2045 dann im Endeffekt zu erreichen. Und als in dieser Woche dann die Verkündigung kam, dass dieser Bericht vorliegt, haben sich gleich einschlägige Expertinnen und Experten das Ganze vorgeknüpft und eine Schnellsynthese gemacht. Und die ersten Urteile, die allerdings durchaus schon sehr fundiert waren, die fallen leider, muss man sagen, und völlig zu Recht sehr negativ aus. Und das sind auch wieder nicht irgendwelche Linksgrünen, die das getan haben, wo gewisse Leute grundsätzlich schon mal immer misstrauen, auch wenn die gute Arbeit machen, wie zum Beispiel Greenpeace oder WWF. Ja, die werden von einigen gehasst, aber die machen gute Arbeit, weil sie wissenschaftlich fundiert arbeiten. Aber auch der Expertenrat der Bundesregierung, auch der hat das Ganze massiv als unzureichend kritisiert. Und wer ist dieser Expertenrat? Sollte man vielleicht auch mal ganz kurz einordnen, wird auch als ERK abgekürzt, also Expertenrat für Klimafragen, so heißt der richtig. Und das ist auf Basis des deutschen Klimaschutzgesetzes ein im August 2020 installiertes Gremium. Und dort sitzen ausgewiesene Fachleute drin aus den Wirtschaftswissenschaften, Klimawissenschaft, Umweltwissenschaft und auch für soziale Fragen. Und die beurteilen und beraten die Bundesregierung eben in solchen Klimafragen. Und gerade diese ganze Klimatransformation ist ja eben ein sehr komplexes Thema. Das ist ja nicht nur Physik. Ich habe ja hier in unserem Format hauptsächlich ganz stark diesen physikalischen Fokus. Und man kann natürlich schlecht an der Physik vorbei agieren. Aber innerhalb der physikalischen Grenzen gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und dort ist natürlich auch Expertise gefragt, wie das Ganze natürlich dann im wirtschaftlichen Kontext, im sozialen Kontext und so weiter zu beurteilen ist. Und die sagen ganz klar, bis 2030 das Ziel könnte mit Arschbacken zusammenkneifen und zwar mit allen Augen zudrücken, einschließlich der Hühneraugen. Na, so haben sie es nicht gesagt, aber die meinten, das könnte gerade so mit 2030 noch was werden. Vielleicht. Also da schon mal ein dickes Fragezeichen. Aber die sagen im weiteren Verlauf darüber hinaus für 2040 oder gar 2045 ausgeschlossen. Das reicht nicht. Die sagen ganz klar, das ist ein viel zu geringes Ambitionsniveau. Da muss man viel mehr reinstecken. Und das Gemeine ist, dass je länger man mit der Ambition wartet, desto höher muss das Ambitionsniveau später werden. Also wenn die amtierende aktuelle Bundesregierung zu wenig tut, dann wird es für die nächsten noch schwieriger. Und man muss hier auch nochmal ganz klar sagen, und das habe ich vorhin schon mal gesagt, aber ich sage es hier nochmal, die Regeln der Physik, die machen keine Pause. Und der internationale Wettbewerb auch nicht. Also wenn wir es hier nicht tun, dann wird das Problem dicker, nicht kleiner. Also man kritisiert ja völlig zu Recht und ich habe diese 67 Maßnahmen in der Woche im Zug auch nochmal so überflogen. Ich habe jetzt nicht jede Zeile gelesen, das habe ich zeitlich nicht geschafft, aber man sieht sehr klar, da wird einfach nur der Status quo bewahrt mit sehr geringfügigen Ansprüchen und wir werden gleich nochmal sehen, was man alles tun könnte. Und es erfüllt eben überhaupt nicht die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes und es gibt auch kein schlüssiges Gesamtkonzept. Auch die Deutsche Umwelthilfe hat sich genauso geäußert und die Umwelthilfe hat auch schon völlig zu Recht auch bereits angekündigt zu prüfen, dagegen auch juristisch vorzugehen. Und bevor jetzt wieder einige das Kotzen kriegen wegen der DUH, die Deutsche Umwelthilfe macht einen super Job. Die sind extrem wichtig, weil die sorgen dafür, dass geltendes Recht eingehalten wird. Und auch die Leute, die gegen die Deutsche Umwelthilfe hetzen und sie auch mit Morddrohungen überschütten, auch die profitieren von der Arbeit der DUH. Die sind nur so blöd und kapieren das nicht. Aber das ist ein grundsätzliches Problem, weil einige glauben halt immer rumstinkern, rumdieseln, rumbenzinern und Krach machen und Emissionen machen sei eine geile Sache, obwohl es auch ihnen selbst schadet. Und hier sind wir wieder bei der Folge, die ich letztes Mal in diesem Kurzformat gemacht habe. Das werde ich jetzt auch vielleicht das nebenbei Notiz als eigenen Podcast nochmal rausgliedern. Also dazu komme ich später nochmal in einer gesonderten Ankündigung. Aber in diesem Kurzformat haben wir auch schon mal gezeigt, grundsätzlich, wenn jemand sich gerne mit giftigen Abgasen begasen lassen möchte oder sich mit krankmachenden Lärm aussetzen möchte, ist das okay, solange man das anderen nicht zumutet. Aber das ist eben das Problem. Diese Leute muten es anderen zu. Und es gibt eben auch hier ganz klar die Einschätzung in Bezug auf dieses Klimaschutzprogramm. Es gibt eine 30 Millionen Tonnen Lücke bis 2030 zu füllen. Und diese Lücke, die musste korrigiert werden. Die war in der Ampelregierung etwas kleiner. Dort hat man auch schon einiges mehr gemacht. Das wird jetzt gerade wieder zurückgedreht. Das ist allerdings noch nicht eingepreist. Dazu kommen wir gleich. Aber man setzt dort auch eine falsche Zahlenbasis an, denn es wurden vorher 25 Millionen Tonnen angesetzt und die musste auf 30 Millionen Tonnen korrigiert werden. Und daran sieht man auch, dass das Ganze eben nicht schlüssig ist. Ich verlinke dazu im Quellenverzeichnis auch nochmal die Synthese von Clean Thinking. Die haben das auch nochmal schön zusammengestellt und haben auch da nochmal eine schöne Zusammenfassung gemacht, wo da eben die Probleme sitzen. Da bitte auch nochmal im Detail nachlesen. Also das ganze Ding ist überhaupt nicht ambitioniert genug und erfüllt nicht mal ansatzweise die bisherigen Erwartungen und Vorgaben. Und wie gesagt, die Regeln der Physik machen keine Pause und der Wettbewerb wartet nicht. Und jetzt kommt es noch dicker. Denn wir haben ja in den letzten Wochen mitbekommen, was da noch so passiert ist. Denn die amtierende Bundesregierung, die dreht ja das Rad zurück. Denen ist ja Klimaschutz egal. Sie behaupten zwar immer, das sei ihnen ja doch sehr wichtig. Ist es allerdings nicht. Wir wissen längst ganz genau, dass ihnen Klimaschutz einfach Wumpe ist. Auch wenn sie das Gegenteil behaupten, das ist in der Tat auch extrem unehrlich. Die rechtsextremen Deutschlandzerstörer von der AfD, dieses ganze rechtsextreme Pack, die leugnen ja die Klimakrise. Die behaupten ja ständig, man müsse eh nichts tun, weil das Problem gäbe es nicht. Das sind die Vollverstrahlten. Da fehlt es im Kopf ja völlig. Und bevor sich jetzt wieder einige aufregen, Beschimpfung, tut mir leid, Leute, ich kann nur auswerten, was da ist. Und wenn Leute sowas leugnen, dann sind die nicht ganz dicht in der Birne. Ja, und das sage ich mittlerweile auch so deutlich, wie es deutlicher sagen muss. Es ist, wie es ist. Gib bitte nicht an mir die Schuld, der das feststellt, sondern denjenigen, die diesen Quatsch verbreiten. Aber die Union ist da ähnlich unehrlich oder vielleicht sogar unehrlicher. Will nicht sagen, dass die Rechtsextremen besser sind, überhaupt nicht. Die sind immer das Schlechteste aller Optionen, dann lieber Fritze Merz, ja. Aber grundsätzlich, die Union, die heuchelt, Klimaschutz machen zu wollen, tut aber das Gegenteil. Stichwort Scheinklimaschutz. Das ist eine Formulierung, habe ich schon mal hier in dem Format auch mal erwähnt, von Reinhard Steurer. Der hat eine Professur am Institut für Bodenkunde in Wien. Der hat das mal im Rahmen eines Vortrags mal schön formuliert im Hinblick auf die österreichische Schwesterpartei ÖVP. Verlinke ich nochmal den Beitrag in dem Video im Quellenverzeichnis. Da kann man das Ganze nochmal sich anhören. Das ist ein sehr guter Vortrag von Herrn Steurer. Sollte man sich mal reinziehen. Ist schon ein paar Jahre her, hat allerdings an Aktualität nicht eingebüßt. Und in den letzten Monaten eben hat diese amtierende Bundesregierung, die sehr fossillobbyfreundlich ist, das sogenannte Verbrenner aus, gibt's ja nicht, haben wir auch schon ein paar Folgen zugemacht, tue ich auch nochmal ein paar Links in das Quellenverzeichnis. Das haben sie ja initiiert, dass das auf EU-Ebene abgeschwächt wird, was nebenbei gesagt zu noch mehr Bürokratie führt, also so viel zum Thema, sie wollten Bürokratieabbau. Aber dadurch wird diese Transformation noch weiter verzögert. Emissionen werden dadurch weiter steigen. Und es gibt noch das sogenannte Gebäudemodernisierungsgesetz, was ja vorher Gebäudeenergiegesetz hieß oder es heißt noch immer so. Es ist ja bisher noch kein Gesetzentwurf und auch nicht novelliert. Und dieses sogenannte Gebäudemodernisierungsgesetz, was ja quasi das, wie Sie es sagen, das Habecksche Heizungsgesetz, was es gar nicht gibt, abschaffen soll. Das haben Sie auch schon als Eckpunktepapier formuliert. Und da sollen weiterhin fossile Heizungsanlagen, Gas und Öl möglich sein. Mit dem pinken Einhornversprechen, da ist es wieder, das pinke Einhorn, mit dem pinken Einhornversprechen, dass man ja Grünöl und Grüngas zufügen müsse, was natürlich kompletter Schwachsinn ist. Das gibt es einfach gar nicht, zumindest nicht in der Menge und wenn, wird's sauteuer. Aber einige Leute werden auf diese Lügen reinfallen und dann im Falle eines Gebäudeumbaus oder einer Gebäudemodernisierung wieder eine dreckige Heizung einbauen. Und das Ganze wird im Endeffekt laut verschiedenen Berechnungen plus 5 bis 8 Millionen Tonnen CO2 zur Folge haben. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung spricht sogar von weiteren 16 Millionen Tonnen. Also man muss 30 Millionen Tonnen bis 2030 einsparen, da wird es noch schlimmer. Das bedeutet, die machen die ganze Situation noch einmal einen drauf und Carsten Schneider hat bei der Pressekonferenz auf die Frage, was es denn jetzt damit auf sich hat, weil ja diese Beschlüsse im Raum stehen, sagte er ja, die stehen im Raum, aber bisher gibt es nur Eckpunkte, es gibt noch kein Gesetz. Und das heißt, das ist hier in diesem Klimaschutzprogramm noch gar nicht eingepreist. Das kommt also noch dazu. Also halten wir fest, wir haben einmal einen Entwurf, der schon heute völlig unterambitioniert ist. Und wenn wir Glück haben, bis 2030 reicht und darüber hinaus schon mal gar nicht funktionieren kann, da haben wir schon mal das Scheitern mit Ansage. Und das, was die bisher beschlossen haben, aber noch nicht in ein Gesetz gegossen wurde, also Gebäudemodernisierungsgesetz, auch dieses sogenannte Aus vom Verbrenner aus, auch das ist nicht eingepreist. Das bedeutet, das kommt noch dazu. Und damit sind auch alle weiteren Klimaziele völlig obsolet. Also was wir hier sehen, ist etwas, was Scheitern mit Ansage ist. Absolutes Scheitern mit Ansage. So funktioniert der Klimaschutz nicht. Und es wird hier wieder was vorgegaukelt, wo man so sagt, Ja, das machen wir schon. Und irgendwie soll das dann gehen. Aber das ist so ein bisschen das Prinzip der ganzen Tech-Oligarchen in den USA. Trust me, Bro. Ja, was allerdings am Ende nie funktioniert. Denn auch dort, gerade dieser sogenannte KI-Hype, der ja Billionen Investitionen kostet, aber die machen nur Milliarden Umsätze. Umsätze ist nicht gleich Gewinn. Das läuft auch auf dem Prinzip Trust me, Bro. Und diese ganze, ob das da so kommt, ob das überhaupt funktioniert, weiß keiner. Und hier ist es allerdings so, es ist noch schlimmer, die machen auch das Prinzip Trust me, Bro, aber wir wissen heute schon, da gibt es nichts zu vertrauen, denn Trust ist da völlig unangebracht, wird nicht funktionieren. Es geht einfach rein physikalisch, mathematisch, logisch überhaupt gar nicht. Und damit ist dieses Klimaschutzprogramm einfach das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt wird, wenn es gedruckt wird, aber es ist auch die Bits und Bytes nicht wert, wenn man das PDF dazu speichert. Es ist also wertlos. Und das Ganze ist sehr bedenklich. Denn wie ich schon eingangs sagte, es ist eine Voraussetzung, damit Gesellschaft und Wirtschaft und Klimaschutz und unser Lebensraum weiterhin funktionieren. Und ich unterstreiche nochmal das Thema Wirtschaft, weil das ja anscheinend einigen auch egal zu sein scheint. Also die sagen, es ist ihnen nicht egal, aber die Leute, die dagegen wettern, denen ist die Wirtschaft anscheinend egal, weil die Wirtschaft hängt auch davon ab, ob man dieses Thema ernst nimmt. Jetzt haben wir also ein Klimaschutzprogramm, das nicht wirkt, was zu unambitioniert ist und nicht zu den wissenschaftlich evidenten und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen passt. Und die Antwort der Wirtschaftsministerin, der Fossillobbyistin Katharina Reiche, ist dann diese hier.
Ist und bleibt ernst. Die Versorgung bleibt angespannt. Die Versorgung mit Energie ist zum geopolitischen Spielball geworden. Energie ist Sicherheitspolitik. Abhängigkeit ist ein hohes Risiko. Und deswegen ist Diversifizierung unseres Portfolios die Antwort. Wir brauchen mehr Partner, wir brauchen mehr Importrouten und damit mehr Resilienz.
Und nachdem sie auf der einen Seite feststellt, dass wir in einer großen Abhängigkeit sind bei diesem ganzen Fossildreck und das gerade ein Riesenproblem ist, ist ihre Antwort: Wir diversifizieren die Lieferantenstruktur für Fossildreck. Das heißt, wir verlagern die Risiken ein wenig, aber es bleiben die Risiken. Und das ist immer so der Moment, wo ich mich wirklich immer wieder frage, ist die so blöd oder verarscht die uns alle nur? Also die sich verarschen lassen. Und das ist wirklich bedenklich. Ich habe jetzt die Tage auch auf LinkedIn, hat so ein Typ irgendwo drunter geschrieben, er findet toll, was die macht, ich pack mal richtig an. Und ich dachte zuerst, der macht nur Satire. Aber es stellte sich heraus, der hat das ernst gemeint. Wo man sich wirklich fragt, was ist schiefgelaufen bei den Leuten, dass die diese Frau ernst nehmen? Man muss die Gefahren, die von ihr ausgehen, ernst nehmen. Aber inhaltlich redet sie natürlich kompletten Humbug. Denn die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, die löst man nicht auf, indem man die Abhängigkeiten auf breitere Beine stellt, sondern dass man die Abhängigkeiten komplett eliminiert. Und das geht einfach nur dadurch, indem man komplett von fossilen Energien weggeht. Und das geht, das ist möglich. Und wenn die Leute, die ständig behaupten, das ginge nicht recht hätten, dann hätten wir ihnen diese ominöse, diesen großen Verlust von Wohlstand, dann würde genau das passieren. Aber das Schöne ist, das muss nicht passieren. Es wird allerdings passieren, wenn man diesen Blödsinn weitermacht und wenn man weiter an fossilen Energieträgern klebt. Und das ist ja klar, Frau Reiche ist eine Fossillobbyistin. Die macht dort im Amt der Wirtschaftsministerin das Geschäft der Lobby, aus der sie kommt, weiter. Sie ist keine Ministerin für Wirtschaft und so weiter. Sie ist eine Fossillobbyistin und arbeitet dort für die Branche, aus der sie kommt. Und da verwundert es natürlich auch nicht, dass sie gerade in diesen Tagen wieder mal das EU-Ziel 2050 in Frage gestellt hat. So nach dem Prinzip, man kann ja vielleicht doch noch ein bisschen weiter stinken. Nein, kann man nicht. Die Regeln der Physik sind nicht verhandelbar. Das hat sie und die ihr zustimmen, haben das noch immer nicht verstanden. Dieses 2050-Ziel ist nicht mal eben gewürfelt. Das hat eine physikalische Basis und an der kann man nicht rütteln. Das Einzige, was man da rütteln kann, ist, man zieht es vielleicht noch vor. Das wäre möglich, aber noch weiter geht halt nicht. Und das wäre einfach mal gut, wenn man solche einfachen Zusammenhänge und Grenzen endlich mal anerkennen würde. Und dann will sie natürlich auch lokaler werden mit den Energieformen und sagt dann wieder, man müsse künftig auch in der Nordsee nach Gas bohren. Abgesehen davon, dass wir damit weiter die Klimaziele gefährden und weiterhin Dreck machen und dann dieses Gas in ineffizienten Prozessen vergeuden, hat Deutschland viel zu wenig. Also Deutschland kann sich mit fossilen Energieträgern nur marginal selbst versorgen. Es reicht einfach bei weitem nicht. Es gibt nur eine Option, man muss auf die regenerativen Energieträger wechseln. Und wenn hier einige sagen, dass wir ja dort so sehr von China hängen, aktuell ist das so, Aber zur Erinnerung haben wir auch schon einige Male gesagt, das war nicht immer so. Das kann man auch korrigieren und vor allem muss man solche Anlagen nur einmal bauen, einmal hinstellen und dann laufen die mindestens 20, 30 Jahre. Und dann hat man für die Zeit Ruhe. Und ja, Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Auch wenn einige krampfhaft mir immer noch erzählen wollen, dass diese Aussage Quatsch sei. Aber ich frage mich halt immer, ich habe auch schon geguckt, hier irgendwo habe ich irgendwo eine Rechnung übersehen, die mir die Sonne geschickt hat. Ich kriege hier seit Jahren für kostenlos Photonen von der Sonne. Und die machen einfach richtig schön elektrische Energie. Auch jetzt gerade in diesen Minuten passiert das. Und damit kommen wir sehr gut durchs Jahr. Nicht zu 100% autark, aber zu 85-90%. Und da ist Mobilität, Heizen und sonstiger elektrischer Energiebedarf komplett mit drin. Also es geht. Und natürlich kann man das Ganze noch weiterentwickeln. Das geht auch im industriellen Maßstab. Und das ist das, was Frau Reiche eben gerade bekämpft. Jetzt ist natürlich hier wieder die Frage, wie kommen wir aus dieser Misere raus? Was müsste man tun, um dieses Klimaschutzprogramm zu dem zu machen, was es wirklich bringen soll, nämlich wirklich Klimaziele einhalten, Wirtschaftsstandort sichern, Gesellschaft entlasten und so weiter? Und die Konzepte gibt's ja. Da kann man wahnsinnig viel tun. Aber genau das, was funktioniert, wird von diesen Leuten, die jetzt gerade das Sagen haben, massiv bekämpft. Und ich sage es auch nochmal, die Rechtsextremisten sind noch schlimmer, weil die wollen noch mehr kaputt machen. Aber auch jetzt wird gerade viel bekämpft. Zum Beispiel sowas wie ein Tankrabatt. Ein Tankrabatt ist eine sinnlose Investition, eine sinnlose Subvention. Wir wissen schon aus der Geschichte, der hat nie wirklich viel gewirkt. Er kostet Milliarden Steuergeld, bringt am Ende nur wenig und die Mineralölbetreiber stopfen sich damit auch nochmal die Taschen voll. Das ist einfach, setzt völlig falsche Anreize. Wir zementieren damit die Abhängigkeit von Fossildreck. Es gibt schlauere Alternativen, das sogenannte Klimageld zum Beispiel. Stand vor einigen Jahren auch schon mal im Wahlprogramm der Grünen. Die österreichischen Grünen haben das in der vorherigen Legislaturperiode, als sie im Amt war, noch umgesetzt. Das bedeutet, alle Menschen, und ich würde es auch noch gehaltsabhängig machen, dass es nicht alle bekommen, also sozial gerecht, ab einem bestimmten Gehaltsniveau braucht man das nicht mehr, bekommen jedes Jahr, finanziert aus den Mehreinnahmen, die der Staat hat, aufgrund von CO2-Bepreisung zum Beispiel, ein Klimageld zurückgezahlt. Und damit werden die Mehrkosten aufgefangen oder sogar mehr als aufgefangen, wenn man sich wirklich engagiert. Und damit wird es auch ermöglicht, dass Leute den Umstieg auf regenerative Systeme machen können, auch wenn sie keine großen Einkommen haben. Klimageld ist ein sehr einfaches Mittel und führt dazu, dass wir diesen Fossildreck endlich loswerden. Aber ein Tankrabatt oder eine Spritpreisbremse ist einfach nur bescheuert, weil sie eben die falschen alten Anreize weiter zementiert. Dann sowas wie ein Tempolimit. In Deutschland, in Österreich gibt es schon eins, aber ein Tempolimit kostet gar nichts, spart jedes Jahr, je nachdem, wie man das auslegt, zwischen 3 und 9 Millionen Tonnen. Und da gibt es, das sind wirklich Einsparpotenziale, die kriegt man so mal eben dazu. Die kosten gar nichts. Ich glaube sogar, dass man als Staat sogar Geld damit einnehmen kann, weil einige Leute, die zu blöd sind, eine Zahl in eine Handlung zu übersetzen, werden dann nochmal hier und da mal eine Strafe zahlen müssen. Und wenn Deutschland mal einen echten Bußgeldkatalog bekäme, dann würde der Staat aufgrund durch die Ignoranz und Dummheit von Teilen der Bevölkerung auch noch gutes Geld einnehmen. Aber so ein Tempolimit spart eine Menge Emissionen und kostet die Gesellschaft gar nichts. Und es erhöht auch noch die Verkehrssicherheit, reduziert Staus, reduziert Verletzte und Tote, hat also nur Vorteile, keinen einzigen Nachteil, auch wenn einige Raser immer noch Raserei für Freiheit halten. Dann der europäische Emissionshandel, der ETS. Auch ein Ding, was jetzt gerade stark unter Druck kommt. Einige wollen den ETS 2 komplett loswerden oder auch den ETS, den es jetzt seit den 2000er Jahren gibt, auch loswerden, weil sie beklagen, dass der ETS jetzt die Wirtschaft so sehr unter Druck setzt, wo ich mich immer frage, was haben die über 20 Jahre gemacht? Den ETS 1 gibt es seit den 2000er Jahren und die Unternehmen, die jetzt jammern, so die Chemiebranche und einige andere, die haben enorm viele kostenlose ETS-Verschmutzungszertifikate bekommen. Dazu auch ein Link im Quellenverzeichnis, dazu haben wir mal eine eigene Folge gemacht, wo Christian Kuhlmann, der Evonik-Vorstand, dazu auch jede Menge falsche und wirklich völlig bescheuerte Forderungen formuliert hat, da haben wir das eingeordnet. Und diese kostenlosen Zertifikate, die haben sie ja immer noch und sie haben damit richtig dicken Reibach gemacht. Wenn sie also jetzt über den ETS, den europäischen Emissionshandel, abkotzen und den loswerden wollen, zeigt das nur, dass die besagten Unternehmen keine Strategie haben, die zukunftsfähig ist. Und diese Unternehmen zu erhalten und zu retten, wäre auch ziemlich sinnlos, kostet nur Milliarden Steuergeld und kann am Ende das Sterben einer Branche, die sich nicht transformiert, nur verzögern. Aber diese Branche stirbt so oder so. Auch Effizienzrichtlinien für Gebäude, für Antriebe. Solche Effizienzrichtlinien sind unheimlich wichtig, damit Unternehmen transformieren. Wenn wir diese Rahmenbedingungen aufweichen, dann wird die Transformation verlangsamt oder komplett eingebremst. Und die, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, werden dabei auch noch bestraft, weil die haben schon viel gemacht. Und genau dadurch kann man eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, die konform ist mit den Klimazielen, auch weiterentwickeln und erzeugen. Und das macht sie am Ende auch wettbewerbsfähig. Das Gleiche gilt auch für Emissionsgrenzwerte. Also all diese gesamten Klimaziele, also Emissionen, Effizienz und so weiter, die jetzt einige gerne loswerden wollen und dann das Etikett Bürokratieabbau draufkleben, was damit aber genau gar nichts zu tun hat, genau diese Sachen braucht es. Die braucht es als Rahmenbedingungen, damit wir diese Transformation schaffen. Und wenn man das alles richtig macht, und die Konzepte sind ja bekannt, also kompletter Ausbau erneuerbarer Energien, weg von allen fossilen Energieträgern, Uran übrigens, Kernspaltung ist auch kein Thema, haben wir auch schon diverse Diskussionen zu gehabt und auch Folgen zugemacht, mache ich an der Stelle nicht nochmal, viel zu teuer und macht auch von Diktaturen abhängig und ist nebenbei gesagt auch immer noch klimaschädlich. Dann eben dazu des Weiteren die Rahmenbedingungen festhalten, ETS weiter umsetzen, auch ETS 2 gehen, die Rahmenbedingungen für Emissionen und Effizienzgrenzwerte entsprechend einhalten und so weiter, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ein Klimaschutzprogramm, das an wissenschaftlichen Fakten ausgerichtet ist, ist essentiell. Das, was wir heute haben und was jetzt vorgelegt wurde diese Woche, das ist es nicht. Das muss dringend korrigiert werden und es ist immer wieder bedauerlich, wenn am Ende Gerichte die Regierenden dazu zwingen müssen, ihren Job richtig zu machen. Wir haben da wirklich keine anderen Optionen. Die Grenzen der Physik sind keine Verhandlungsoption. Ich sage das hier nochmal, weil es einige noch immer nicht begriffen haben. Und auch der internationale Wettbewerb, der in weiten Teilen weiter ist, der schläft auch nicht und erwartet auch nicht, dass die Gesternkleberszene in Europa und auch in Deutschland irgendwas verstanden hat. Der Umweltminister Schneider hat gesagt in der Pressekonferenz, er möchte gern diese Polarisierung aus der Debatte rausnehmen, was ja durchaus ein völlig guter Ansatz ist. Diese Polarisierung entsteht allerdings im Wesentlichen dadurch, dass es immer noch eine ganze Menge Leute gibt, die dauernd so tun, als könne man entgegen jeder Faktenlage und jeder physikalischen Grenze weiterhin die alten Fehler machen. Wer heute immer noch glaubt, dass wir keine andere Wahl hätten, als fossilen Dreck zu nutzen oder dass wir andere pinke Einhörner wie irgendwelche angeblich neuen modernen Kernkraftwerke oder Kernfusionen dringend brauchen und sonst ginge es nicht, diese Leute lügen sich was in die Tasche und die haben einfach nur ein dickes Problem damit, diejenigen Menschen, die sie hassen, die Linksgrünen in Anführungsstrichen, dass die vielleicht doch recht haben. Denn es haben diese sogenannten Linksgrünen, wie auch immer das sein soll, eben in den meisten Fällen durchaus. Denn linksgrün zu sein, heißt heutzutage aufgeklärt zu sein. Ich merke das auch in vielen Kommentaren, dass Leute irgendwie hier drunter die Kommentare vollmüllen mit irgendwelchen Aussagen, ich würde hier linksgrüne Propaganda machen. Was diese Leute für linksgrüne Propaganda halten, ist nichts anderes als wissenschaftliche Fakten. Und dieser wissenschaftliche Faktenraum, der gefällt einigen Leuten nicht, weil sie aufgrund von irgendeiner emotionalen Kompromittiertheit die alten Fehler unbedingt behalten wollen, auch wenn sie sich und alle anderen damit massiv in den Abgrund reißen und massive Nachteile erzeugen. Aber die würden sich eher alle Hände abhacken, als jemals zuzugeben, dass die, die sie hassen, vielleicht doch ganz richtig liegen. Und das ist genau der Punkt, der uns als Einziger davon abhält, das Richtige zu tun. Wir haben das Wissen, wir haben die Technologien, wir haben alles, was wir brauchen. Und Geld ist im Übrigen auch mehr als genug da. Man muss es nur richtig ausgeben und eine größere, gerechtere Verteilung der Lasten hinkriegen. Dann ist das Ganze überhaupt kein Thema. Aber eine ganze Menge Leute wollen diese relativ einfachen Dinge aufgrund ihrer emotionalen Blockade einfach nicht tun. Und Teile von ihnen sitzen aktuell in Regierungsämtern. In wirklich fast allen Ländern der Welt, auch in Europa ist das so. Und das ist eben ein Problem. Solange dort die Leute sitzen, die einfach essentielle, elementare Grundregeln von wissenschaftlichem Denken und Handeln und entsprechende Ableitungen in einem faktenbasierten Raum, der dann entsprechende Maßnahmen zur Folge hat, nicht hinbekommen, solange werden wir diese Probleme auch nicht loswerden. Ein Wirtschaftsaufschwung, eine wirtschaftliche Prosperität geht immer nur mit Klimazielen, aber niemals gegen sie. Und diese grundlegende Erkenntnis, solange die nicht da ist, bleibt das Problem, beziehungsweise es wird größer.